Schon im Alten Testament gebraucht Gott Bilder aus dem Familienleben, um unsere Beziehung oder seine Beziehung mit uns, seinem Volk, zu beschreiben. Und das setzt sich im Neuen Testament fort. Wir haben letzte Woche gesehen, dass wir in Jesus adoptierte Kinder sind von unserem himmlischen Vater. Das ist das eine Bild, was die Bibel verwendet. Uns als Kinder Gottes. Das zweite Bild ist das Bild von Ehemann und Ehefrau. Im Neuen Testament wird die Gemeinde, das heißt diejenigen, die Gemeinschaft haben mit Gott durch Jesus Christus, die mit Jesus durch Glauben verbunden sind, die werden die Braut Christi genannt in der Offenbarung. Also Jesus ist unser Bräutigam und wir sind seine Braut. Frage an die, die verheiratet sind. Wie habt ihr euch gefühlt an eurem Hochzeitstag? Oder wie war das? Der Hochzeitstag, die Hochzeitsnacht, wie habt ihr das empfunden? Ich als Single, ich weiß es ja nicht aus eigener Erfahrung, aber ich verbinde damit schon sehr romantische Gedanken und aufregende Gedanken. Und Jesus bezeichnet uns als seine Braut. Was denn, können wir Menschen uns überhaupt eine liebevollere, vertrautere, engere, leidenschaftlichere, aufregendere, intimere Beziehung vorstellen, als diese Beziehung zwischen einem Bräutigam mit seiner Braut? Das ist ein sehr schönes Bild, was Gott hier gebraucht, oder? Und das ist diese Art der Beziehung, die Gott mit uns haben möchte. Und ich glaube auch, dass in diesen beiden Bildern von Gott als unserem Vater und Gott als unserem geistigen Ehemann, dass da auch eine Progression drin ist. Die Ehebeziehung ist eine reifere Beziehung als die Eltern-Kind-Beziehung. Na, als Kinder können wir uns die Eltern nicht aussuchen. Das ist was einfach passiert. Wir werden in eine Familie hineingeboren. Als Kinder sind wir völlig abhängig von den Eltern, zumindest als kleine Kinder. Und die geistliche Lektion, die wir davon lernen können, ist, dass wir abhängig sein wollen von Gott, von unserem himmlischen Vater, als Kinder Gottes. Aber dann Ehepartner, die können sich gegenseitig aussuchen. Zumindest in unserer Kultur ist es so. Das ist eine Liebesbeziehung aus freiem Willen. Aber da ist auch eine Abhängigkeit natürlich da in der Ehebeziehung. Aber die Abhängigkeit in der Ehe ist eine freiwillige Abhängigkeit, eine Abhängigkeit aus eigener Entscheidung, aus eigener Hingabe. Und in diesem Sinn ist diese Beziehung oder dieses Bild spricht von einer reiferen Beziehung, nämlich von der Liebesbeziehung, von der Selbstaufgabe, von der Selbsthingabe an die andere Person aus freiem Willen. Wir binden uns an den Partner aus Liebe. Wir ordnen uns ihm unter, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Das ist eine freie, eine reife Entscheidung. Und so eine Art von Liebesbeziehung möchte Gott mit uns haben. Im Epheserbrief im Kapitel 3 lernen wir, dass Gott der Urheber ist von aller Vaterschaft. Wir könnten sagen, Gott ist sozusagen der Prototyp eines Vaters und wir können von ihm lernen als irdische Väter. Wir wollen ihn reflektieren. Er ist unser Vorbild in seiner Vaterschaft. Aber im Besonderen sagt uns die Bibel auch, soll unsere Ehebeziehungen, unsere Ehen hier auf der Erde ein Abbild sein von dieser größten Liebesbeziehung aller Zeiten, nämlich von der Liebe zwischen Jesus und seiner Gemeinde, die er erlöst hat. Und so diese Ehebeziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, diese liebevolle Bundesbeziehung, soll den Bund ausdrücken zwischen Jesus und seiner Gemeinde, nämlich uns. Das soll es sichtbar machen. Und das ist eigentlich die höchste Berufung, die es gibt für uns Menschen und ist der höchste Zweck und die hohe Berufung der Ehe. Ich glaube, dass der Hauptgrund, warum Gott uns Menschen als Männer und Frauen erschaffen hat, nicht ein irdischer ist, dass wir Nachkommen haben und so weiter, solche Gründe, Ich denke, Gott hätte Adam auch so schaffen können, dass er sich durch Zellteilung vermehrt. Ich glaube, der tiefste Grund, warum wir Menschen, Männer und Frauen sind, ist ein geistlicher. Nämlich Adam konnte nicht alleine Beziehung ausdrücken. Deswegen hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Und ihr Ehepaare, ihr dürft in eurer Beziehung hier in dieser Welt etwas Heiliges, etwas Geistliches, etwas Ewiges ausdrücken, was sonst nicht sichtbar wäre in dieser Welt. Und das ist die Liebe, die Jesus Christus mit uns hat, mit seiner Gemeinde. Ich glaube, das ist das tiefste Geheimnis und die höchste Berufung von Ehe. Ihr seid ein Team zur Ehre Gottes, als Ehepaare. Ich möchte heute ein paar Verse im Epheserbrief, Kapitel 5, lesen. Wir beginnen im Vers 24 zu lesen. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Vers 32, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Spricht hier natürlich die Ehepaare an, aber er verwendet dieses Bild eigentlich, der Prototyp ist die Liebe von Christus zu seiner Gemeinde. Das ist, was wir ausdrücken wollen in der Ehebeziehung. Und Jesus liebt uns, er hat sich uns hingegeben in aufopfernder Liebe am Kreuz. Und seht hier, was hier ausgesagt wird über ihn und über uns. Er macht uns heilig, er reinigt uns, er nährt uns und pflegt uns und er wird uns verherrlichen. Also Jesus ist ein liebevoller Erlöser, er ist ein hingegebener Versorger, er ist ein zärtlicher Leiter, er ist ein treuer Lehrer. Das sollt ihr Ehemänner reflektieren. Das ist die Liebe, die Gott in Jesus für uns hat. Und dann, was ist die Reaktion einer Frau, die so aufopfernd und so leidenschaftlich geliebt wird von ihrem Mann? Sie liebt ihn zurück und sie gibt sich ihm hin. Und genauso lieben wir Jesus, weil er uns zuerst geliebt hat und wir reagieren auf seine aufopfernde Liebe für uns. Wir respektieren ihn und wir ordnen uns ihm unter. Das ist unsere Reaktion auf seine Liebe für uns. Und wie gesagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können gar nicht anders, weil seine Liebe uns verzehrt. Das soll es zumindest sein. Ich meine, wen sollten wir uns sonst hingeben? Wem sollten wir sonst dienen? Für wen sollten wir sonst fruchtbar sein in unserem Leben, wenn nicht für unseren Geliebten? Die Bibel verwendet auch dieses geistliche Bild von Ehebruch für geistliche Untreue. Für irgendjemand anderen oder für irgendetwas anderes zu leben als für Gott ist geistlicher Ehebruch. Lass uns mal darüber nachdenken. Ehebruch ist ganz sicher die verletzendste Sache, die es gibt in dieser Welt für beide Beteiligten. Für den, der untreu ist und für den, der betrogen ist. Es ist was sehr Zerstörerisches, was sehr Verletzendes. Und Gott im Alten Testament drückt er seinen Schmerz über sein untreues Volk aus durch die Propheten. Und wir sehen dort Gottes Herz. Wir sehen das gebrochene Herz eines abgelehnten Vaters und eines betrogenen Ehemanns. Überlegt euch das mal, wie fühlen sich Eltern, die von ihren Kindern abgelehnt werden, denen die Kinder den Rücken zukehren? Die Kinder, denen sie das Leben geschenkt haben, die sie aufgezogen haben, für die sie Nächte durchwacht haben und nicht geschlafen haben. Und dann wirst du abgelehnt von deinem Kind. Wie fühlst du dich als Elternteil? Oder wie fühlst du dich als Ehepartner, wenn dich dein Partner betrügt, dem du dich hingegeben hast, mit dem du das intimste Verhältnis hast, das es auf dieser Erde gibt? Es ist verletzend, oder? Und das sind wir für Gott. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine geistliche Braut. Und das lasst ihn nicht gleichgültig, wenn wir ihm untreu sind. Und eigentlich, wenn wir diese Propheten lesen, was für ein leidenschaftliches, liebendes Herz sich da offenbart. Zum Beispiel im Propheten Hosea, wo Gott sich nach seiner untreuen Braut ausstreckt und wieder um sie wirbt. Was für ein liebevolles Herz. Was für eine leidenschaftliche Liebe ist da. Gott liebt uns mehr, als wir uns je vorstellen können. Und deshalb wollen wir ihm treu bleiben. Und wie sind wir fähig, treu zu sein? Ich denke, wir sind alle fähig, Ehebruch zu begehen. Oder? Alle, auch geistlich. Wenn du denkst, aber mir könnte das nie passieren, dann pass auf. Die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich habe das immer gedacht, also das ist was, was mir nie passieren könnte. Und ich habe Leute verachtet, die Ehebruch begangen haben. Bis mir einmal fast selber passiert wäre, wo ich mich verliebt habe in eine verheiratete Frau und sie sich in mich. Und nur durch Gottes Gnade ist nichts passiert, hat Gott uns beschützt. Aber das hat sehr viel gebrochen in meinem Leben, wo Gott mir gezeigt hat, wie schwach ich wirklich bin. Und dass es nur Gnade ist, wenn wir stehen und nicht fallen. Also lasst uns nicht hochmütig sein. Und so auch geistlich. Denk nicht, oh, mir wird das nicht passieren, ich bin Mr. Superchrist, ich werde Gott nie untreu sein. Hey Mann, es ist so leicht, dass wir unser Herz an andere Personen und an andere Dinge verlieren. Und dass Gott dann von der ersten Stelle in unserem Leben irgendwie auf die zweite oder auf die dritte Stelle zurückfällt. Andere Frage, wie kann man Ehebruch vermeiden? Beste Schutz gegen Ehebruch ist die Beziehung mit dem Ehepartner zu stärken, oder? Und so ist es auch geistlich. Im Hohelied im Kapitel 3 heißt es, ich will ihn suchen, den meine Seele liebt. Spricht die Geliebte dort im Hohelied der Liebe. Ich will ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich will ihn suchen. Jeden Tag einen stillen Platz aufsuchen, eine stille Zeit, um mit ihm in seinem Wort und im Gespräch mit ihm, im Gebet Gemeinschaft zu haben. Beziehung lebt von Kommunikation. Und Gott ist ein Kommunikator von Anfang an. Im Anfang sprach Gott. Jesus wird sogar das Wort genannt. Gott ist ein Kommunikator und Beziehung lebt von Kommunikation. Und das wird unser Herz wärmen und unsere Leidenschaft für ihn neu anfachen, wenn wir auf ihn warten und wenn er uns immer wieder neu seine Liebe bekennt. Und das wird uns motivieren, uns ihm hinzugeben, wie eine Braut sich ihrem Bräutigam hingibt. Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Also wir haben hier zwei Bilder gesehen für unsere Beziehung mit Gott. Das eine ist die Eltern-Kind-Beziehung, das zweite ist die Ehebeziehung, die Beziehung zwischen Bräutigam und seiner Braut. Ist eine Beziehung vorstellbar, die noch enger ist als das? Als die Beziehung zwischen einem Kind mit seinen Eltern oder ein Bräutigam mit seiner Braut? Ist sowas überhaupt vorstellbar? Ich denke höchstens, wenn wir Teil von einer anderen Person werden könnten. Und das ist eher Science Fiction hier in dieser Welt. Aber bei Gott ist es möglich. Unsere Beziehung mit Jesus ist so eng, dass er sich selbst als unser Haupt bezeichnet und uns als seinem Leib. Das ist ein weiteres Bild, was die Bibel uns gibt. Das Haupt und der Leib. Wir sind ein Teil von ihm. Und das ist abgefahren, oder? Das ist abgefahren. Kann man sich was Engeres vorstellen, als der Teil zu werden von wem anderen? Apostelgeschichte 9 haben wir uns schon letzte Woche angesehen, wo der Apostel Paulus die Gemeinde verfolgt hat und dann wirft ihn Jesus von seinem Pferd oder Esel, wo immer er drauf geritten ist, runter und er sagt, Saul, was verfolgst du mich? Wir sind Teil von ihm. Wenn wir verfolgt werden, wird Jesus verfolgt. Wenn sie uns auslachen, lachen sie Jesus aus. Jesus identifiziert sich mit uns so sehr. Wir sind Teil von ihm. Epheser 5,23. Christus ist das Haupt der Gemeinde, der Heiland des Leibes. Ist auch ein starkes Bild, oder? Haupt und der Leib. Und auch davon können wir einige geistliche Lektionen lernen für unsere Beziehung mit Jesus und auch für unsere Beziehung untereinander als Christen. Erste Lektion, die wir lernen können, ist, wie lebenswichtig es ist, mit Jesus verbunden zu bleiben. Ein Leib, der von seinem Haupt getrennt wird, stirbt. Und so ist es auch geistlich. 1. Johannesbrief, Kapitel 5 steht, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn wir keine Verbindung mit Jesus haben, dann sind wir geistlich tot. Das ist eine wichtige Lektion. Es ist wichtig, dass wir mit dem Haupt, mit Jesus verbunden sind. Wer sich von ihm löst, der stirbt. Zweite Wahrheit ist, das Haupt dirigiert den Leib. Oder es ist sozusagen das Kommandozentrum unseres Leibes. In dem Haupt laufen alle Nerven zusammen und das Haupt koordiniert den ganzen Leib. Jesus ist der Leiter und der Herr seiner Gemeinde und auch über jeden einzelnen Christen. Und er schenkt uns verschiedene Berufungen und individuelle Begabungen. Er weist jedem seine Aufgabe, seinen Platz zu. Und es ist wichtig, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir ihn Herr sein lassen über jeden Bereich in unserem Leben. Dann kann er uns zusammenfügen und leiten, sodass es gut funktioniert. Gott sagt uns auch in der Bibel, im Römerbrief Kapitel 12, dass wir unser Denken erneuern sollen. Dass wir unser Denken an sein Denken angleichen. Und wie tun wir das? Wir tun das, indem wir sein Wort lesen und studieren und indem wir uns entscheiden, das auszuleben und indem wir Jesus nachfolgen, seinem Vorbild. Dritter Punkt ist, ein Mensch, bei dem die Kommunikation zwischen seinem Haupt und dem Leib nicht funktioniert, der ist behindert. Und es ist also keine wünschenswerte Sache, wenn ein Leib oder auch nur ein Teil des Leibes sich verselbstständigt und versucht, so sein eigenes Ding zu drehen. Irgendwie ist behindert. Und ein in dieser Art autonomer Leib, der kann sehr aktiv sein. Aber es ist unkoordinierte Aktivität. Da ist keine Ordnung drin. Eins der aktivsten Geschöpfe, die es gibt, ist ein Huhn, dessen Kopf abgeschnitten ist. Könnt ihr ausprobieren. Das rennt herum wie verrückt, aber eben unkontrolliert. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass das Vieh schon tot ist. Und genauso kann eine Gemeinde oder kann ein Christ sehr viel tun. Voller Aktivität sein, eine Gemeinde voller Programme sein, aber aus eigener Kraft, aus eigener Energie. Losgelöst von Jesus, ohne auf Jesus zu hören. Und das passiert oft. Oft wird Geistlichkeit durch Aktivität ersetzt. Und wie viele Gemeinden, wie viele Christen sind in dieser Art und Weise behindert, geistlich gesprochen? Wir brauchen nicht auf andere schauen, Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus in deinem Leben? Wie sieht es bei mir aus? Ich glaube, wir Christen, wir stehen ständig in Gefahr, Beziehung durch Aktivität zu ersetzen. Ja, sogar unser Dienst für Jesus kann zur Konkurrenz werden von unserer Beziehung mit Jesus. Und eine der wichtigsten Disziplinen im Leben eines Christen ist eine tägliche stille Zeit. Täglich eine stille Zeit zu finden und einen stillen Ort zu finden, an dem wir Gemeinschaft mit Gott pflegen können. Und das ist eine Herausforderung, oder? In dieser hektischen Welt. Es gibt so viele Konkurrenzangebote. Ich weiß, für mich ist es eine tägliche Herausforderung. Ich bin ein aktiver Mensch von Natur aus. Mir fällt es viel leichter, etwas zu tun und loszurennen, als still zu werden und auf Gott zu warten und auf Gott zu hören. Es fällt mir schwer, still zu sitzen. Mir fällt es schwer, meine stille Zeit daheim am Schreibtisch zu haben, mich da hinzusetzen. Da bin ich so abgelenkt. Was ich persönlich tue, ich gehe gern spazieren und rede dabei mit Gott. Im Sommer, jetzt nehme ich meine Bibel mit in den Stadtpark oder irgendwo hin und lese Gottes Wort und bin im Gespräch mit ihm, und das fällt mir da leichter, als an meinem Schreibtisch zu sitzen. Jeder Christ muss den Platz finden und die Zeit finden für die tägliche Gemeinschaft mit Gott, wie es für ihn passt. Man kann da nicht irgendwie Gesetze aufstellen oder regeln, wie das sein muss und wann das sein muss. Aber wichtig ist, dass wir es tun. Es ist lebenswichtig, dass wir die Verbindung mit unserem Haupt nicht vernachlässigen. In Lukas 10 lesen wir eine Geschichte, wo Jesus bei einer Familie einkehrt. Familie mit zwei Schwestern, Martha und Maria. Martha ist sehr beschäftigt mit viel Dienen. Und Maria, sie sitzt einfach zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Und dann wird die Martha frustriert über ihre Schwester Maria. Und sie kommt zu Jesus und sie sagt: Jesus, sag meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. Und dann erwidert Jesus ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Das war das Problem. Nicht, dass sie viel getan hat, wir können viel tun in Gemeinschaft mit Gott. Aber sie war besorgt, sie war beunruhigt um viele Dinge. Ihr Fokus war verschoben bei ihr. Nicht mehr der Herr, nicht mehr die Beziehung, sondern das Tun. Martha, du bist beunruhigt und du bist besorgt um viele Dinge. Eines aber ist nötig, sagt Jesus. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Seht ihr, Jesus lobt Maria. Mit wem kannst du dich besser identifizieren? Mit Martha oder mit Maria? Wahrer Dienst ist eigentlich immer ein Ergebnis aus unserer Gemeinschaft mit Gott. Es ist ein Überfließen aus unserem Leben, ein Überfließen aus unserer Beziehung mit ihm. Denn getrennt von ihm können wir nichts tun, hat Jesus gesagt. Zumindest nichts, was geistlich irgendeinen Wert hat. Und außerdem ist geführte und gesalbte Aktivität sicher doppelt so effektiv wie doppelt so viel unkoordinierte Aktivität und Energie aus eigener Anstrengung. Vierte Lektion, die wir aus diesem Bild von dem Leib und den Gliedern lernen können, das betrifft unser Miteinander als Christen. Im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 4 und 5, da heißt es: denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Als Christen haben wir nicht nur einen neuen geistlichen Vater und einen neuen geistlichen Ehemann, sondern als Christen bekommen wir auch eine ganz neue geistliche Familie. Wir sind alle ein Teil von Jesus als unserem Haupt und voneinander sind wir Glieder an seinem Leib. Wir wurden bei unserer Bekehrung in Christus versetzt, in seinen Leib hinein, den Leib Christi. Vor 2000 Jahren, als Jesus Mensch wurde, Gott in Jesus Mensch wurde, lebte er in seinem irdischen Leib und diente er durch seinen irdischen Leib. Und heute möchte Jesus dasselbe Leben, was er damals gelebt hat, durch seinen geistigen Leib leben, nämlich durch uns. 1. Korinther 6 sagt uns, dass jeder einzelne Christ ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und auf besondere Art und Weise sind wir gemeinsam zusammengenommen, das steht im Epheser 2, auch der Leib Christi zusammen. Und dieser Leib Christi, der drückt sich praktisch natürlich in der Ortsgemeinde aus, wo immer Christen zusammenkommen, um Jesus gemeinsam als ihr Haupt anzubeten. Und Calvary Chapel ist ein so ein Gemeindeleib hier in Grünstadt. Aber alle Menschen, die eine geistliche Geburt erlebt haben, von Gott her, in Jesus Christus, die sind in ihm ein Leib. Alle zusammen. Das heißt, erstens, wir müssen uns nicht irgendwie um Einheit bemühen oder um Einheit ringen. Wir müssen uns nicht eins machen mit anderen Christen, wir sind schon eins. Muss man verstehen, wir sind ein Leib. Trotz all unserer Unterschiedlichkeiten. Das ist die Tatsache, das müssen wir nur annehmen. Wir können Einheit nicht schaffen, wir sind schon eins. In Jesus. Es gibt nur einen Leib Christi. Und ich hoffe, wenn wir das so sehen und verstehen lernen, dass uns das auch hilft, die Vielfalt im Leib Christi zu schätzen und einander anzunehmen und zu lieben. Das gilt sowohl für den Leib Christi weltweit mit unterschiedlichen Ausprägungen und Frömmigkeitsstilen, den verschiedene Gemeinden und verschiedene Konfessionen haben. Das gilt auch für den Gemeindeleib hier vor Ort. Das ist ein zweiter Punkt, den wir hier lernen können. Von dem einen Leib ist, dass unsere Unterschiede nichts Schlechtes sind, sondern eigentlich was Gutes. Vielfalt ist nicht schlecht. Es wäre furchtbar, wenn ich hier rausschauen würde und hier würden lauter Günther sitzen. Wird die Krise kriegen wahrscheinlich. Wir würden uns überhaupt nicht vertragen. Ich weiß nicht, wie lange wir uns selbst aushalten würden. Vielfalt ist was Gutes. Nichts Schlechtes. Weil darin ergänzen wir einander. Und Vielfalt macht uns stärker und effektiver. Das ist was, worüber wir uns freuen sollten. Das ist nicht was, was wir beklagen sollten, sondern darüber können wir uns freuen. Da ist was Positives drin. In der Vielfalt wird Gottes Kreativität ausgedrückt und auch seine Liebe. Seht ihr, Gott liebt alle Menschen. Und Gott möchte jeden Menschen so begegnen, wie es ihm in seiner persönlichen Art und Weise entspricht. Und manche Leute können Gott besser begegnen in einem liturgischen, traditionellen Gottesdienst. Und das ist okay, das ist gut. Andere Menschen können wieder Gott besser begegnen und es entspricht ihnen mehr, sich freier und spontaner auszudrücken in ihrer Anbetung von Gott. Und das ist auch gut. Wir sind mehr so freier Gemeindeleib. Und das ist gut, das ist, wo wir uns wohlfühlen, das ist die Art und Weise, der Stil, wie wir Gott begegnen können. Beides ist okay, solange es nach biblischen Maßstäben abläuft. Und auch in der Gemeinde, in der einen Ortsgemeinde, hat Gott verschiedene Berufungen und Begabungen und Dienste geschenkt und die an verschiedene Menschen verteilt. Ein Leib hat unterschiedliche Glieder. Und gemeinsam dürfen wir Jesus ausdrücken in dieser Welt. Das ist was Schönes, das ist was Gutes. Stellt euch vor, ein Leib mit 5 Nasen und 10 Händen, aber ohne Augen, wäre nicht sehr funktionstüchtig. Das wäre irgendein Monster, irgendein Zombie. Würde nicht gut funktionieren. Also wieder, Unterschiedlichkeiten und Vielfalt in einem Leib sind gut. Und so brauchen wir einander und sind voneinander abhängig. Ein Leib funktioniert gut, wenn jedes Glied seinen Platz einnimmt und jedes Glied dem ganzen Leib dient. Dass wir einander dienen und miteinander zusammenarbeiten. Dann funktioniert es gut, dann ist es ein gesunder Organismus. Ich bin überzeugt, dass Gott uns bewusst nicht als Supermänner oder als Superfrauen geschaffen hat. So Menschen, die er mit allen Gaben, die es so gibt, begabt hat und alle Berufungen in sich vereinen. Menschen, die selbstgenügsam sein können und unabhängig sein können. Das ist nicht Gottes Plan für uns. Gott möchte nicht, dass wir unabhängig sind. Gott möchte nicht, dass wir selbstgenügsam sind. Sein Plan ist Abhängigkeit für uns. Zuerst von ihm, aber dann auch voneinander. Dieses moderne Selbstverwirklichung, Unabhängige, das ist nicht Gottes Plan für uns. Gott möchte uns in die Abhängigkeit führen. Von ihm und auch voneinander. Und wir Christen müssen es lernen. Wir müssen lernen, in reifer Art und Weise zusammenzuwirken und voneinander abhängig zu sein, sodass wir ein effektives Zeugnis sein können für Jesus Christus in dieser Welt. Gottes Plan für unser Leben ist Leben in Gemeinschaft. Mich beunruhigt es immer, wenn ich so Christen treffe, die diese Lucky Luke-Mentalität haben. Einsame Cowboy da draußen. Ich und der Herr. Ich brauche niemand anderen. Ich brauche keine Gemeinde. Ich kann auch alleine beten. Ich und der Herr. Das ist nicht gut. Ich habe noch keinen solchen Menschen getroffen, der geistig wirklich gesund ist. Sind meistens sehr kritische Menschen, meistens sehr hochmütige Menschen. Es ist nicht Gottes Plan für uns, dass wir Lucky Luke sind. Gottes Plan für uns ist, dass wir Gemeinschaft leben. Sein Bild für uns ist ein Leib. Gemeindeleben ist Gottes Plan für uns. Hebräer 10, da ermutigt Gott uns, versäumt nicht das Zusammenkommen miteinander. Wir brauchen das, es ist wichtig für uns. Genauso wie es für einen Leib wichtig ist, dass er zusammen ist. Eine Hand, die abgeschnitten wird und irgendwo im Eck liegt, die stirbt auch. Die wird nicht gesund sein. Die wird nicht richtig versorgt sein. Und so brauchen wir uns als Gemeindeleib, dass wir uns einander beleben und befruchten und ermutigen und korrigieren, wenn es notwendig ist. Das ist gut. Und der dritte Punkt, wenn wir über diesen Leib im Zusammenleben nachdenken, ist, dass jeder wichtig ist. Es gibt niemanden, der überflüssig ist hier. Es gibt keinen Menschen, der überflüssig ist, schon gar nicht keinen Christen. Im 1. Korintherbrief 12 wird uns sogar gesagt, dass gerade diejenigen, die die unscheinbaren Berufungen haben und Begabungen haben, die vielleicht unbemerkt im Hintergrund wirken, dass die oft die wichtigeren Glieder am Leib sind. Denkt an diese Soldaten, diese Bilder, die wir sehen vom Irakkrieg, die diese Schutzwesten tragen. Welche Körperteile werden geschützt von diesen Schutzwesten? Die sichtbaren oder die unsichtbaren? Wir sagen vielleicht zu anderen Menschen, machen ihnen Komplimente und sagen, hey, du hast wunderschöne Augen oder du hast schönes Gesicht, du hast schöne Zähne. Aber wir hören selten, dass jemand sagt, Mann, du hast eine wirklich schöne Lunge. Oder, boah, deine Milz, Mann. Oder du hast ein wunderschönes Herz. Ja gut, sagen wir vielleicht, aber das meinen wir bildlich für den Charakter, für die Persönlichkeit einer Person. Seht ihr, es sind eigentlich die Körperteile, die unsichtbar sind, die wir am meisten beschützen. Das sind die, die eigentlich normalerweise, solange alles funktioniert, zumindest wenig Aufmerksamkeit und wenig Ehre bekommen. Das sind die, die wichtiger sind. Mit einem Auge kannst du weiterleben, aber mit einem Schuss durch dein Herz bist du tot. Ist es vorbei. Und in diesem Sinn sind auch oft gerade die unsichtbaren oder unscheinbareren Glieder an einem Gemeindeleib die wichtigsten. Ich sitze hier vorne, ich bin sichtbar, ich predige, der Markus sitzt jeden Sonntag hier, leitet Anbetung. Aber ich frage mich aus Gottes Sicht, wer wirklich das wichtigste Glied ist an unserem Leib hier. Ich frage mich, ob das nicht vielleicht die Frauen sind, die hier im Verborgenen jeden Montag treu beten und einstehen für uns als Gemeinde. Oder die Leute, die putzen hier. Iris, die treu die Buchhaltung macht. Im Verborgenen ist nicht sichtbar. Aber ich frage mich aus Gottes Sicht. Denken wir, werden überrascht sein im Himmel, wer wirklich die Anerkennung kommt und wer die meisten Belohnungen bekommt. Aber wo immer Gott uns hingestellt hat, es ist wichtig, dass wir zufrieden sind mit dem, wo Gott uns hingestellt hat. Dass wir zufrieden sind mit der Berufung, die Gott uns gegeben hat. Und dass wir da treu sind, da drin. Das ist Erfolg, geistlich gesehen. Ist treu zu sein in dem, was Gott dir gegeben hat. Wir brauchen dich als Gemeinde. Jeder Mensch ist einzigartig. Und Gott sagt uns, dass er jeden Einzelnen wunderbar gemacht hat. Aber du bist einzigartig. Es gibt auf der ganzen Welt niemanden, der genauso ist wie du. Niemanden. Und das sagt mir zuerst mal, dass es Aufgaben gibt in dieser Welt, die nur du perfekt ausführen kannst. Ja, andere können das vielleicht auch irgendwie hinkriegen, aber nur du perfekt. Und es sagt mir, dass es Menschen gibt in dieser Welt und ich glaube auch hier in unserer Gemeinde, denen nur du wirklich perfekt dienen kannst. Ja, andere können das auch irgendwie, aber nur du perfekt. Und die Frage ist, nimmst du diesen Platz ein? Nimmst du diese Berufung und diese Aufgabe wahr, die Gott dir gegeben hat? Gott möchte dich gebrauchen in deiner Einzigartigkeit zum Wohl von anderen. Das ist auch wichtig. Unsere Gaben hat Gott uns nicht für uns selbst gegeben, sondern hat uns gegeben zum Wohl von anderen. Zum Wohl von dem ganzen Leib, dass wir anderen dienen. Und Gott möchte dich da gebrauchen. Sowohl Minderwertigkeitskomplexe als auch falscher Stolz sind unangebracht in Gottes Gemeinde. Jeder ist wichtig. Wir wollen nicht unsere Gaben geringschätzen und dann neidisch auf andere schauen. Oh, ich wünschte, ich könnte Klavier spielen wie der Markus. Wir werden unsere Begabungen vernachlässigen dabei. Und genauso wenig ist es richtig, stolz zu sein auf unsere Begabungen und runterzuschauen auf die anderen. Wir brauchen einander. Und jeder ist wichtig mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ich meine, stell dir vor, ein Leib. Und stell dir vor, wenn die Glieder deines Leibes beschließen würden, nicht mehr zusammenzuarbeiten. Also wenn die Hand zum Beispiel beschließen würde, nee, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und ihr habt heute beim Essen wahrscheinlich ein tödliches Werkzeug, präzisionsgenau gebraucht, als ihr euer Brötchen aufgeschnitten habt. Und ihr habt nicht weiter geschnitten durch die andere Hand durch. Und dann, wenn ihr mit der Gabel gegessen habt, habt ihr mit wunderbarer Genauigkeit den Mund getroffen. Stellt euch vor, die Hand würde sich selbstständig machen. Vielleicht hättet ihr keine Augen mehr heute Morgen. Oder stellt euch vor, ein Fuß würde beschließen, mit dem anderen Fuß nicht mehr zusammenzuarbeiten. Ihr würdet auf die Fresse fliegen. Und der ganze Leib würde sich wehtun. So ist es auch im geistigen Leib. In unserem physischen Leib dient jedes einzelne Glied, dient dem ganzen Leib. Die arbeiten wunderbar zusammen. Und so soll es auch bei uns sein, im Gemeindeleib. Im Römer 12 heißt es, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, lasst sie uns gebrauchen. Welche Gabe hast du? Was hat Gott in dich reingelegt? Was kannst du gut? Was ist das, wofür du Komplimente kriegst von anderen Menschen? Was hat Gott dir gegeben, das du einbringen könntest? Zeit? Hast du Geduld und ein offenes Ohr, mit dem du anderen Menschen zuhören kannst? Hast du starke Hände, mit denen du anderen umziehen helfen kannst, zum Beispiel? Hast du Organisationstalent, das du einbringen kannst? Bist du grafisch begabt? Bist du begabt mit finanziellen Dingen? Was ist es, was Gott in dich reingelegt hat? Und zweite Frage natürlich, gebrauchst du das für Gottes Reich? Setzt du das ein, um anderen zu dienen? Oder nur selbstsüchtig für dich selbst? Das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan für uns ist, zu dienen. Das ist unsere Berufung. Wir sind gerettet, um zu dienen. Mach die Augen auf. Siehst du irgendwie eine Not oder siehst du irgendeinen Bereich, wo du dich einbringen kannst? Oder vielleicht was ganz was Neues? wo du rausgehen kannst, anderen Menschen dienen kannst. Mit dem, was Gott dir gegeben hat. Das ist eine wunderbare Sache. Man überlegt euch das mal. Gott möchte uns gebrauchen. Das ist wunderbar. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Wir dürfen sein Leib sein, durch den er sich ausdrückt in dieser Welt. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist ein wunderbares Vorrecht. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Wir dürfen uns ihm als Werkzeuge zur Verfügung stellen. Wer hätte das gedacht, ha? Dass Gott uns gebrauchen würde? Ich denke, die Engel sitzen im Himmel und kratzen sich den Kopf. Wer hätte das gedacht? Ich denke, keiner von uns ist heute Morgen aufgewacht und hat sich gedacht, Mann Gott, du kannst so glücklich sein, dass du mich hast. Du wärst verloren ohne mich, Gott. Nee, die Wahrheit ist, Gott könnte Engel gebrauchen. Er könnte einfach Dinge in Existenz sprechen. Er könnte so viel effektiver handeln. Aber er hat gewählt, uns zu gebrauchen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Was für ein Vorrecht das ist. Mann, wir sind reich gesegnet. Wir dürfen uns Gott zur Verfügung stellen. Römer 6, Vers 13. Da heißt es, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also wir dürfen zu Gott sagen, Gott, hier sind meine Hände, gebrauche sie zu deiner Ehre. Gott, hier ist mein Mund, sprich du durch mich. Hier sind meine Füße, leite du mich auf deinen Weg. Gebrauch mich, Gott. Letzter Punkt, den ich machen will, ist Hingabe an Gott und Dienst für Gott an unseren Nächsten. Das macht unser Leben erst wirklich frei und wirklich reich. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Glückseliger sind wir. Glücklich in unserer Seele sind wir, wenn wir geben, wenn wir Geber sind und nicht selbstsüchtige Nehmer. Und das ist vielleicht der Grund, warum manche von uns deprimiert sind. Ich werde deprimiert, wenn ich mich um mich selbst drehe und auf mich schaue. Wir werden frei und wir werden gesegnet, wenn wir aufhören, auf uns selbst zu schauen und anfangen, auf andere zu sehen und anderen praktisch zu dienen. Glück ist was wir nicht finden, wenn wir dem direkt nachjagen. Wenn wir denken, oh Mann, wenn ich nur das hätte, dann würde ich glücklich sein. Das wird nie passieren. Du wirst ewig unzufrieden bleiben, wenn du so lebst. Glück ist ein Nebenprodukt, wenn wir so leben, dass wir uns Gott hingeben und anderen und ihnen dienen für unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir aktive Glieder sind in diesem Leib, in den Gott uns gestellt hat, dann werden wir ein reiches und werden wir ein glückliches Leben haben. Es ist ein Nebenprodukt. An die Stelle von mir tritt Jesus und er lebt sein Leben durch mich. Das ist ein glückliches Leben, weil sein Leben ist ein glückliches Leben. Ich möchte abschließen mit zwei Zitaten, die ich gelesen habe. Das erste ist von Edward Dennett. Er hat geschrieben, Hingabe besteht darin, dass Christus die völlige Herrschaft über den Leib des Gläubigen hat, sodass er das Mittel ist, nichts anderes als ihn zum Ausdruck zu bringen. Unser Leib als Werkzeug, als Mittel, um nichts anderes auszudrücken als Jesus. Das ist unser Ziel, das ist wahre Hingabe. Und Georg Steinberger hat geschrieben, fürchte dich nicht vor einer rückhaltlosen Selbsthingabe an Gott. Sei gewiss, du legst deine Sache in die besten Hände. Teilweise Hingabe macht das Leben schwer, während rückhaltlose Hingabe es zu einem leichten macht. Überlass alles deinem Gott. Amen. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dieses wunderbare Vorrecht, dass wir deine Diener sein dürfen, deine Werkzeuge, dass wir sogar Teil von dir selbst sein dürfen, dass wir dein Leib sein dürfen. Und wir sind deine Braut, die du lieb hast über alles. Dafür wollen wir dir Danke sagen, Gott. Und wir wollen uns hier heute Morgen neu in die Hände legen. Hier sind wir, Gott. Gebrauche uns zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.